Auf ein Gespräch über Gott und die Welt freue ich mich, dürfen zu führen in den nächsten rund 30 Minuten. Ich begrüße ganz herzlich bei uns im Führerbier einen stadtbekannten Pfarrer, der Martin Dürr. Ich glaube, ich muss ihn nicht näher vorstellen. Die Zeit seines Lebens ist er als Seelsorger tätig gewesen, zuletzt als sogenannter Industriepfarrer. Ich finde es eigentlich ein schreckliches Wort, aber von der Begrifflichkeit steht es natürlich für eine wichtige Funktion. Ich möchte den Martin, den ich schon länger kenne und darum duzen wir uns auch, ganz herzlich hier in der Sendung begrüßen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Wir haben uns ganz bewusst nicht so viel vorgenommen, was wir reden. Ich habe ja auch ein bisschen gesagt, eben über Gott und die Welt, aber ich denke, es gibt viele Themen, gerade jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit, die die Leute beschäftigen, und da bin ich sehr gespannt darauf, auch was deine Meinung ist. Das Gespräch wird wie immer präsentiert von der Biertel Biermanufaktur auf dem Dreispitz.
Führerbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Biertel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Biertel. Sinnvoll. Anders.
Martin, ich habe gesagt, du bist ein stadtbekannter Pfarrer. Jetzt gibt es vielleicht trotzdem den einen oder anderen, der dich nur vom Namen her kennt. Darum in aller Kürze, wenn du dir ganz kurz könntest vorstellen, eine ganz kurze Rückschau auf deine Karriere.
Geboren bin ich in Basel, aufgewachsen in Riechen. Und dann eigentlich seit 19 oder 20 wohne ich in Basel und habe dann studiert, Theologie, Reformierte an der Uni Basel. Meine erste Stelle nach dem Studium war 5 Jahre lang im Paraplegikerzentrum. Nebendran im WWB Milchsuppe für Menschen mit Beeinträchtigungen und in den damals 2 Untersuchungsgefängnissen Lohnhof und Schellenmetterli. Dann war ich 18 Jahre lang im Santi Hans Pfarrer an der Johanneskirche am Kannenfeldplatz mit Schwerpunkt Familie, Jugend und Konfirmandenunterricht. Aber ich habe alles dort natürlich auch sonst gemacht, Hochzeiten, Abdankungen und so weiter. Und das Letzte, was ich jetzt gemacht habe, 15 Jahre lang, ist das Industriepfarramt. Das Pfarramt, das es seit über 50 Jahren nur in Basel-Stadt und Basel-Land gibt in der Schweiz, gegeben hat, weil jetzt ist es aufgehoben worden mit meiner Pensionierung vor 2 Monaten.
Was nicht heisst, dass es das nicht gebraucht hat?
Nein, es ist wirklich aus finanziellen Gründen. Es wird in Basel-Land, werden sie etwas Neues machen. Aber Basel-Stadt katholisch, das war ja lange ökumenisch, ist auch schon vor jetzt 1,5 Jahren ganz ausgestiegen, weil sie gesagt haben, sie können es nicht mehr finanzieren.
Was hat das Pfarramt genau gemacht?
Das Pfarramt ist grundsätzlich da für alle Menschen in der Arbeitswelt. Also das heisst, für Arbeitgebende genauso wie für Arbeitnehmende. Und dann hat es auch immer Aktionen oder Unterstützung gegeben von Vereinen oder sind sogar gegründet worden in dem Pfarramt von meinen Vorgängern und Vorgängerinnen, wo Erwerbslosen oder Armutsbetroffenen zu gut kommt. Und praktisch hat es so ausgesehen, dass ich einerseits wirklich als Seelsorger halt da war für Menschen, die irgendein Problem am Arbeitsplatz hatten oder Angst um ihre Stelle oder sie schon verloren haben oder sich wollen umorientieren. Das hätte aber auch mal ein Personalchef können sein, der gewusst hat, ich muss 50 Leute entlassen, und das ist ja auch alles andere als etwas Tolles, wo oft mal mit jemandem ganz außerhalb reden wollte. Dann hat es Aufträge gegeben, die ich bekommen habe, für Podien mitzumachen oder ein Referat zu halten, von Firmen oder Verbänden wie zum Beispiel Handelskammern oder Gewerbeverband. Für den Gewerbeverband habe ich zum Beispiel Ethik unterrichtet. Die haben so einen Unternehmercampus, wo sie junge Leute nach der Lehre versuchen weiterzubilden. Weil wenn man einen guten Lehrabschluss hat, heisst das ja noch nicht, dass man eine KMU leiten kann. Und dort habe ich dann eben so einen Crashkurs in Wirtschaftsethik gegeben. Oder eine Bank, die mich mal gefragt hat, ob ich mal etwas machen könnte für ihr Mittlerskader zum Thema Wert, außerhalb von allen Schulungsräumen und PowerPoint-Präsentationen, habe ich dann dort so einen Input gegeben und dann ein Gespräch geleitet. Und das Dritte, das sind Veranstaltungen, die ich selber gesetzt habe. Das ist gegangen von Digitalisierung, Roboter. Heute machen das ja alle, aber wir haben das dann damals recht früh gemacht, wo das noch nicht ein riesen Thema war. Oder wo auch noch sehr viele Sachen völlig unklar waren. Und zuletzt, also so meine Lieblingsveranstaltung jetzt in den letzten zwei Jahren, ist eine Gesprächsreihe, die ich gemacht habe, wo ich ausschließlich Frauen an den Tisch eingeladen habe. Im Publikum haben Männer auch dürfen sein, selbstverständlich, aber im Gespräch ausschließlich Frauen. Auf die Idee bin ich gekommen, im Gespräch mit meinen Töchtern, wo mir manchmal auch schon gesagt haben, dass es nicht ganz einfach ist, in so Netzwerke reinzukommen. Und das ist jetzt so gut angekommen beim Publikum und auch bei meinen Gästen. Ich finde auch immer wieder Leute, also das ist etwas, was ich auch nächstes Jahr noch weitermachen
will. Also sehr breite, vielseitige Tätigkeit. Mhm. Wenn man das so hört, kann man sich gar nicht vorstellen, warum es das nicht mehr soll geben, mhm. Weil ich denke nicht, dass Themen in der Wirtschaft weniger geworden sind, die drängend sind. Aber lassen wir das mal so stehen. Ich würde gerne einsteigen mit einem Thema, das in diesen Tagen die Leute sehr stark beschäftigt. Alle haben es mitbekommen. Am Münsterplatz, Münster, Türen verschlossen, aus Sicherheitsgründen. Mhm. Als ich das gelesen habe, dachte ich, da stimmt definitiv etwas nicht mehr. Was ist deine Reaktion?
Also ich war selber nie dort, muss ich jetzt sagen, in dieser Zeit. Darum kann ich das nur jetzt auch aus Berichten, die ich gelesen habe und Interviews mir so einigermaßen zusammenreimen. Es muss schon zu sehr drastischen Sachen, Vorfällen gekommen sein. Auf der anderen Seite ist eine Kirche schliessen, finde ich eine ganz schwierige Situation. Nur muss man auch dort wissen, dass man könnte Münster gar nicht offen behalten, wenn man nicht einen Haufen Ehrenamtliche, die dort mal einen Tag oder einen halben Tag sich dann pro Woche engagieren und schauen. Und wenn dann mit so Menschen sehr respektlos umgegangen wird, was ja nicht jetzt nur mit der Kirche allein so ist, das hat man ja auch an anderen Orten, dass man immer mehr muss aufpassen muss. Also, manchmal fast, denke ich, fast ein bisschen Nacherziehung machen, was sicher nicht alle Leute betrifft und keineswegs nur die Jungen, sondern aber es ist so eine ich weiß nicht, manchmal so eine Haltung auch bei Leuten, die in ein Museum reingehen oder sonst noch immer, dass sie einfach das Gefühl haben, ich habe ein Recht, mich so zu verhalten, und wenn ich Hunger habe, dann esse ich da innen etwas oder so. Und dann in der Masse wird es dann halt schwierig, oder? Wenn es dann wirklich so ist, dass extrem viele Leute aufs Moll, wenn ins Münster reingehen, dann sind die Leute ganz sicher überfordert und können gar nicht mehr mit dem umgehen. Jetzt hoffe ich, dass man eine andere Lösung findet, auch zusammen mit Institutionen und vielleicht mit dem Staat, dass man kann, weil ich finde, es ist sicher keine Dauerlösung, das ist jetzt eine Notlösung, dass man das so gemacht hat.
Bringt das für dich eine gesellschaftliche Problematik generell zum Ausdruck? Das Beispiel, wo jetzt halt nicht sehr öffentlichkeitswirksam ist.
Ja, ich denke schon, also das, was ich schon angedeutet habe, dass heute halt doch Menschen gibt, die mit so einer Selbstverständlichkeit immer von ihrem Recht ausgehen, aber dass mit Recht auch immer auch Pflichten kommen. Also wenn ich ein Angebot bekomme, nämlich zum Beispiel jetzt eben in dem Fall eine Kirche zu besuchen, dass ich auch dann die Regeln respektiere, die dort sind. Die sind ja nicht irgendwie völlig übertrieben oder sinnlos oder einschränkend oder irgendetwas. Aber einfach so, dass alle miteinander und aneinander vorbeikommen und alle ein gutes Erlebnis haben.
Warum ist das so?
Ich glaube, das hat wahrscheinlich mit verschiedenen Faktoren zu tun. Auf der einen Seite, also wenn man jetzt von der Kirche redet, kann man vielleicht sagen, die Kirche als Meinungsmacherin, die ist halt schon lange nicht mehr da oder nur noch für ganz vereinzelte Personen. Was ist denn anstelle von dem gekommen? Das ist so ein bisschen... Ich habe einen grossen Freiheitsdrang. Also ich genieße auch meine grosse Freiheit. Aber dass ich mich an gewisse Spielregeln halte, wenn ich nicht mehr herangehe, das ist für mich dann doch selbstverständlich. Jetzt vielleicht ist ein Faktor sind Social Media, ist Digitalisierung, oder vor allem in diesem Zusammenhang eine Anonymisierung, wo Menschen oft das Gefühl haben, erstens mal merkt es ja niemand, zweitens kommt es nicht darauf an und drittens machen es alle anderen ja auch. Also ich glaube, wenn man ständig von dem geprägt wird, dann tut man sich auch im realen Leben so verhalten.
Also auch eine gewisse Unverbindlichkeit?
Sicher eine gewisse Unverbindlichkeit. Ich möchte es aber auch sagen, ich sehe auch einen Haufen andere Beispiele, also wo Menschen einander helfen beim ins Tram einsteigen oder jetzt bei Haufen anderen Gelegenheiten.
Genau, wir sind ja nicht da jetzt heute zum Schwarzmalen und alles schlecht finden, was die Gesellschaft macht. Um das geht es nicht. Es geht mehr in dem Gespräch darum, ein bisschen herauszufinden, wie die Gesellschaft unterwegs ist. Ich verfolge es natürlich auch relativ stark aufgrund von meinem Beruf als Journalist. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der mich interessieren würde. Die sozialen Medien, Social Media. Das ist schon interessant, als ich damals beim Telebasel geschafft habe, vor etwa 20, 25 Jahren, so alt bin ich schon, hat der damalige Chefredakteur, der Willis Hubeck, aus meiner Sicht sehr gut vorausgesagt, was jetzt der Fall ist. Und ich habe es erst jetzt eigentlich begriffen, was er gemeint hat. Er hat gesagt, man wird sehen, wenn das stärker wird, wird es immer mehr eine Fragmentierung geben. Also, am Anfang hast du die Zeitung gehabt, das haben alle gehabt, oder daheim ist auf die Zeitung gekommen, es hat eigentlich keinen anderen Kanal gegeben. Und heute haben wir eigentlich das Gegenteil. Die Zeitung kommt vielleicht noch, wenn überhaupt noch, aber du hast unzählige Kanäle. Du hast LinkedIn, du hast Instagram, dort hast irgendwelche Kanäle, wo die Leute was auch immer zeigen. Meine Frage an dich ist, was macht das mit uns? Was erlebst du da?
Was macht das mit uns? Ich erlebe es auch so. Also wenn ich ein konkretes Beispiel nehme, wenn ich Werbung mache für eine Veranstaltung, muss ich heute über so viele Kanäle gehen. Also jetzt eben verschiedene Social Media. Dann habe ich natürlich ein Newsletter, respektive eine Adresskarte im Verlauf der Jahre, eine elektronische, wo ich Leute kann informieren. Aber man muss immer auf allen Kanälen versuchen, präsent zu sein, wenn man nicht viel Geld hat, um dann, was weiß ich noch, Zeitungsinserat und so weiter zu zahlen. Was macht das mit uns? Ich denke, auf der einen Seite finde ich es spannend, dass es heute möglich ist, ganz schnell mit Menschen in Kontakt zu treten, wo man sonst vielleicht nie im Leben begegnet wäre. Tendenz ist dann natürlich oft, oder so wie ich es wahrnehme, dass man sich dann nur noch an Leute wendet oder mit Leuten dann noch in irgendeiner Form von Dialog ist, wo einfach die eigene Meinung widerspiegelt. Und das finde ich einen grossen Verlust. Ich finde es ungeheuer wichtig, dass wir reden miteinander, gerade auch dort, wo wir uns nicht einig sind, dass ich überhaupt versuche zu verstehen, warum siehst du etwas so, was ich ganz anders sehe, was ist dahinter, bevor ich irgendwie schon mein Urteil abgebe. Also ich denke, es ist eine Chance, wo wir haben nach wie vor die verschiedenen Welten, wo man sich drin kann bewegen. Aber die Chance muss man auch wahrnehmen und man muss auch Sorgen dazu oder aufmerksam bleiben. Vielleicht kann eine jüngere Generation, die automatisch mit diesen Sachen aufwächst, besser umgehen als jetzt jemand im meinem Alter, der jetzt im Rentner, frisch im Rentneralter ist, wo halt irgendwie noch ganz anders ist. Ich bin mit einer Zeitung jeden Morgen klar, oder aufgewachsen, ich habe auch heute noch eine, weil ich das gerne habe, auch noch, obwohl ich viel im Internet nachschaue, auch Abos habe für gewisse Zeitungen, auch international, aber das ist oft, weil mir verschiedene Meinungen auch aus verschiedenen Kulturen oder mindestens Sprachen interessieren.
Eben, das Thema der Diskurs, hast du früher einen Kanal gehabt, den einfach alle erreicht haben, das kann man verfolgen, das gibt es heute fast wirklich nicht mehr. Selbst auch ein SRG, so ein grosses Medienunternehmen mit Gebühren finanziert, schafft das nur noch in Teilen. Und das Gleiche gilt ja ein bisschen für die Kirche. Und darum möchte ich eben gerne über das reden.
Ja.
Also, mir fällt sehr auf, und das finde ich auch spannend, die Kirche ist eigentlich dann noch da. In meinem Umfeld ist das sehr stark so, wenn man sie braucht. Ist früher auch so gesehen, aber heute ist es so individuell, also Beerdigung braucht Kirche, Hochzeit braucht Kirche und den Rest interessiert mich eigentlich nicht. Da möchte ich lieber nicht dabei sein. Es ist eigentlich fast schon cool, wenn man austritt. Man muss sich eigentlich fast schon rechtfertigen, wenn man noch dabei ist. Das ist ein bisschen zugespitzt.
Ja.
Das hat doch alles mit dem, ist jetzt ein bisschen provokativ zu tun, dass sich das alles versplittert und nicht mehr so verbindlich ist. Darum das Wort Verbindlichkeit, das meine ich ein bisschen. Wie siehst du das?
Also es ist sicher ein gesellschaftliches Phänomen. Es ist zum Teil die Kirche, wenn ich jetzt Kirche sage, dann meine ich jetzt wirklich alle Kantonalkirchen, auch Teil Freikirchen, die ich noch ein bisschen kenne. Aber ich meine es nicht in dem Sinne jetzt pauschalisierend, oder ich meine es auch nicht, auf jetzt, dass ich jetzt irgendjemanden speziell möchte beschuldigen. Aber es hat sicher von kirchlicher Seite her Unterlassungssünden gegeben, gewisse Sachen, die wir halt zu langsam begriffen oder zu langsam aufnehmen. Da ist auch das Bild, wo mir kommt, ist, dass es so eine evangelisch reformierte Landeskirche, wo ich Teil bin im Kanton Basel-Stadt, das ist ein bisschen, auch wenn es jetzt nur noch 20'000 Mitglieder sind und mit irgendwie letztes Jahr hat es mal einen Stichtag gegeben, wo zum ersten Mal seit der Reformation es mehr Katholiken gibt in Basel-Stadt als Reformierte, muss man sich auch mal sagen. Aber die grösste Gruppe sind natürlich Leute, die zu keiner Konfession mehr dazugehören. Und die, wie kann man die Menschen erreichen, die noch mindestens noch Steuerzahler sind oder sagen, sie unterstützen das, auch weil sie sehen, was die Kirche sozial macht. Und das ist ja ganz ein Haufen, auch mit den Haufen, die ehrenamtlich das machen, unbezahlt. Freiwilligenarbeit, da gibt es ja Studien dazu, wie viele Leute da engagiert sind. Das sind ganz wichtige Sachen und doch lenkt es irgendeinem nicht. Also es ist schwierig. Ich denke, wo sind wir als Kirche überhaupt noch gesellschaftlich relevant? Wo haben wir etwas zu sagen? Und wie sagen wir es? Nicht so, dass wir kommen und sagen, wir wissen, wie es richtig ist.
Das finde ich aber wahnsinnig schwierig, in dieser Welt, eben in dieser Social-Media-Welt, bei diesen vielen Kanälen, irgendwie als Kirche stattzufinden und eine gewisse Verbindlichkeit, ich muss den Begriff nochmal bringen, zu überzeugen, warum es eine Berechtigung gibt. Ich habe die Lösung nicht für das. Ich weiß nicht, wie das dir geht.
Nein, ich habe natürlich auch vor allem keine einfachen Lösungen. Ich denke, ganz ein Haufen liegt, oder eine Chance von der Kirche, ist ja das, was wir anbieten, unter anderem, das ist Gemeinschaft erleben. Also, dass man einen Ort hat, wo ich weiss, da kann ich hingehen, nicht nur am Sonntagmorgen zwischen 10 und 11, sondern da ist auch sonst ein Ort da und da sind Menschen da. Da gibt es zum Teil Programme, zum Teil kann man aber auch zusammenkommen und einen Tee trinken. Man trifft andere Menschen, man trifft vielleicht andere, die aus ganz anderen gesellschaftlichen oder altersmässig Gruppierungen kommen und lernt durch das etwas dazu. Aber man trifft vielleicht auch Menschen, die ein Problem, das ich habe, auch haben oder schon mal haben und mir dann können zuhören und verstehen, was mich beschäftigt. Und das ist etwas, wo ich denke, dass das Bedürfnis, das ist riesengroß in unserer Gesellschaft. Weil die Vereinsamung, die ist bei Jungen wie bei Alten. Das finde ich dramatisch und das führt dann auf der anderen Seite vielleicht auch wieder zu einer Art von Aggressivität, von unserer Frustration oder eben aus dieser Enttäuschung, aus der Einsamkeit, aus dem Alleinsein raus. Man versteht ja niemanden, man nimmt niemanden ernst, man sieht niemanden, man hört niemanden und umso mehr muss ich dann noch meine Frust in die Welt rausschreien.
Das ist genau so. Also ich sehe es wirklich genau gleich und das meine ich auch mit sozialen Medien. Da geht es sehr um Signal senden. Ich habe das gemacht, ich mache das, ich mache das, ich freue mich sehr, das können zu zeigen und so weiter. Ich will es nicht nur negativ sehen, aber es fällt einfach sehr, sehr stark auf. Und es ist noch interessant, eigentlich ist die Entwicklung bei der Kirche die gleiche wie bei den Medien. Also, er macht mega viel, aber die Zahlen nehmen laufend ab. Bei uns ist das auch das Frustrierende, zumindest die alten Geschäftsmodelle, die alten Abo-Modelle. Du bist zum Glück jemand, der ein Zeitungs-Abo hat. Also herzlichen Dank, dass du da dabei bist. Und oder das Kommunikationsbedürfnis der Leute hat überhaupt nicht abgenommen. Ja. Wir merken das auch bei uns, immer dann, wenn jemand ein Jubiläum hat oder irgendetwas Spezielles braucht, dann läutet er uns an. Die haben alle nie ein Abo, die Leute. Und dann frage ich immer, warum kommen wir zu uns? Weil wir sind ja das Jahr rum nicht da. Wir können nicht auf Bestellung irgendetwas machen, das geht nicht. Und das tut mir sehr ähnlich bei euch. Wie gehst du mit dem um und was ist aus deiner Sicht, auch aus der Erfahrung, die ihr gemacht habt, der Ansatz? Oder müssen wir es einfach aushalten? Ist es einfach so?
Ein Teil heisst sicher aushalten und das andere heisst kreativ sein, überlegen, wo, eben, auf was für Bedürfnisse habe ich eine Antwort, nicht im Sinn von einer einfachen Antwort. Also ich bin überhaupt nicht Fan von was ja kirchlicherseits manchmal auch gibt. So, du musst einfach nur glauben und dann wird alles gut oder sowas. Das meine ich jetzt nicht damit. Aber kreative Lösungsansätze suchen. da bin ich natürlich jetzt auch die letzten 15 Jahre in dem Spezialpfarramt für Industrie und Wirtschaft in einer sehr privilegierten Situation gewesen, durch das, dass ich nicht einen ganzen riesen Apparat hinter dran hatte, sondern lange noch eine katholische Kollegin. Und die letzten zwei Jahre bin ich dann ganz allein unterwegs gewesen. Das hat in dem Sinn Vorteil, als dass ich, also wenn ich vorher das Bild vom Tanker genommen habe, von der Kantonalkirche, wo sehr schwer zum Steuern oder Bremsen oder ist das so wie ein kleines Schnellbötchen, das auch reagieren kann auf Sachen, auf Themen, die da sind in der Gesellschaft. Und dann aufmerksam zu sein, wo werden wir auch Angebote gemacht. Also wo, wir können als Kirche, das ist jetzt meine Meinung, das sehen nicht alle Leute so, aber ich finde, wir können uns nicht einfach nur hinter unsere Kirchenmauern zurückziehen. Und dort mit den Leuten, die eh kommen, weil ihnen das etwas bedeutet, sich wohlfühlen, das ist toll, wenn das so ist. Wenn wir aber nicht in die völlige Bedeutungslosigkeit versinken oder wenn wir unsere Angebote an die Menschen anbringen, damit sie überhaupt wissen, was ist, dann müssen wir ihre Angebote auch und ihre Anfragen auch ernst nehmen. Also das heisst, ich versuche so viel wie möglich anfragen, wenn mir jemand anfragt, an einem Anlass teilzunehmen oder ein Geburtstagsfest oder was immer es denn ist, dann versuche ich das zu machen, weil dort gibt es Gespräche, dort lerne ich neue Leute kennen, dort passieren dann amigs ganz überraschend.
Aber es ist immer eine Anspruchshaltung. Also kommt dann auch etwas zurück?
Von wem? Von den Leuten?
Ja.
Ich finde schon sehr.
Also du bist nicht ein Shoppingzentrum, wo man sich wahlweise einkaufen kann, oder? Das bist du ja nicht.
Nein, das bin ich nicht. Also, da habe ich auch meine Grenzen. Aber dann habe ich ja auch, wenn dann mich jemand konkret fragt und sagt, ich habe die und die Frage oder ich würde gerne das und das machen, gibt es da etwas in der Kirche? Dann habe ich natürlich meine Vernetzung auch innerhalb der Kirche und kann sagen, da wäre ein Ort, wo ich mir könnte vorstellen könnte. Kann ich gewissermaßen den Kontakt helfen, knüpfen. Oft ist sie auch so eine, bei vielen Menschen so eine Schwellenangst, dass sie sagen, wenn ich in eine Kirche gehe, dann habe ich gerade ein schlechtes Gewissen, weil ich jetzt, was weiß ich, 20 Jahre nicht mehr in einer Kirche war oder weil ich gar nicht weiß, um was geht es eigentlich genau. Ich weiß vielleicht sogar, dass ich irgendwelche Fragen habe zum Glauben und Gott und wo aber darf man die Fragen überhaupt stellen?
Genau, das ist ja also die Frage in dieser heutigen super gescheiten Zeit mit KI und allem drum und dran, dass man vielleicht der Meinung ist, es liegt gar nicht drin, etwas zu glauben, weil man ja alles weiss.
Mhm. Ja. Jo. Das wünsche ich. Manchmal wünsche ich mir das ja auch, dass ich alles schon weiss. Aber ich lerne jeden Tag noch dazu. Das ist jetzt wirklich wahr, das ist nicht nur ein Klischee. Also ich meine jetzt gerade die letzten ein, zwei Jahre, wo ich jetzt im Beruf, ich sage jetzt mal etwas, das habe ich noch nie so gesagt, im Sommer vor einem Jahr habe ich gedacht, so das letzte Jahr, das lasse ich jetzt noch ein bisschen ausplempeln. Und ich meine, ich kann jetzt im Nachhinein kann ich nur darüber lachen, über meine Pläne, weil da ist nochmals so viel Neues gekommen, wo ich dann aber auch einfach so spannend gefunden habe, dass ich gesagt habe, okay, mache ich, oder ich versuche es mal. Und das hat mich herausgefordert. Das hat mich manchmal auch jetzt an meine Grenzen gebracht. Oder ich habe gemerkt, hey, ich muss ein paar Fragen wieder ganz neu mir überlegen, wo ich mir so, oft weil ich mit Menschen in Kontakt gekommen bin, wo ich vorher so nicht gekannt habe. Aber das ist ein Leben. Das macht es auch spannend. Und da erlebe ich dann auch, also nicht, dass Leute dann in die Kirche nicht hätten wegen dem, aber da erlebe ich dann schon auch Menschen, die dann sagen, dass sie für sie jetzt wahnsinnig hilfreich gewesen und sie sind sehr froh, dass ich selbst als Pfarrer, da höre ich dann alles Mögliche, aber dass man mit einem Mensch, mit einem Pfarrer so kann reden, dass es eigentlich ganz vernünftig ist. Da kann ich nur sagen, zum Glück habe ich auch noch Kolleginnen und Kollegen, wo man das auch noch sehr gut mit ihnen kann reden.
Was mich würde interessieren, eben, ich habe es gesagt, in meinem Umfeld gibt es einfach immer wieder Leute, die treten einfach aus. Mhm. Und ich frage immer ein bisschen provokativ, ja, und das ist jetzt die Lösung. Was ich mit dem sagen will, ist, wir selber sind jetzt nicht besonders religiös, aber wir sind weiterhin in der Kirche, wir treten nicht aus, auch wenn du uns nie siehst am Samstag, am Sonntag am Morgen in der Kirche. Aber irgendwo ist das ja eine Wertegemeinschaft, wo die Kirche macht auch sehr, sehr viel Soziales, sehr Gutes, vieles gibt man gar nicht mit. Und ich gehe davon aus, dass für das vor allem die Kirchensteuer auch eingesetzt wird. Ja. Was sagst du jemandem, der findet, hey, ich trete aus, was ich noch offenlegen muss, wir sind übertreten, wir sind bei den Katholiken gesehen und nach all diesen Skandalen, da habe ich gefunden, das geht einfach nicht mehr. Darum sind wir halt, haben wir gewechselt, aber sie nicht austreten. Das ist nicht auch eine Ansichtssache, ob man das gut oder schlecht findet. Was sagst du jemandem, der sich verabschiedet?
Also gut, wenn jemand aus meinem sehr weiten Bekanntenkreis mir das sagt, dann frage ich, was sind die Hauptgründe? Da sagen viele relativ schnell und ehrlich, wegen dem Geld, ich bekomme ja nichts dafür. Also es ist wie, was weiß ich, eine Zusatzversicherung, die ich gar nie brauche. Und ja, also ich sage es jetzt ein bisschen salopp, gewissermaßen, ich kann ja auch meinen Glauben haben, ohne dass ich in eine Kirche gehe. Da sage ich, ja, das stimmt. Die Frage ist einfach, wo bin ich noch daheim? Wo oder wo du hast Wertegemeinschaft genannt, wo setze ich mich auseinander mit Wert, wo setze ich mich auch mit Leuten auseinander, mit Menschen auseinander, wo passiert das denn noch? Wenn du einen Ort hast, wo du das so erlebst, und da gibt es ja sicher Orte, wo man das so machen kann, super. Ich werde jetzt das nicht missen. Und ich finde es auch, wenn ich in anderen Kontexten bin, halt so intensiv und so nach wie in unterschiedlichen Kirchen, finde ich das sonst nicht.
Aber macht das nicht hässig, wenn so der rationale Business-Vergleich kommt, ja, ich habe ja keinen Gegenwert?
Nein, das, ja, es ist halt, das ist schon ein bisschen unser Zeitgeist, oder? Dass ich, heute weiss jeden und jede, aber das ist was, was ich vorhin mit den Rechten und den Pflichten gesagt habe, heute sagt jeder und jede, wenn ich zahle, dann habe ich das Anrecht auf etwas. Und ich meine, da habe ich auch schon ganz, also ja, schon wirklich sehr, könnte jetzt viele Anekdoten erzählen, Leute, die mir sagen, sie hätten gerne eine kirchliche Trauung oder eine kirchliche Trauerfeier. Und da eben sind schon alle schon lange austreten, aber sie wären auch bereit, etwas dafür zu zahlen. Und dann erkundige ich mich, ich bin da sehr schlecht in dem, aber ich erkundige mich dann ganz freundlich, an was sie denn gedacht hätten. Ich habe ja einen Lohn, aber eine Spende. Ich würde dann etwas empfehlen, wo sie könnten eine Spende machen. Und wenn ich dann nachher mitbekomme, dass jemand, ich sage jetzt ein Beispiel für eine Hochzeit, eine Trauung, irgendeine 50 Franken spendet, nachdem wir schon irgendwie zwei, drei Gespräche gehabt haben, ich mich vorbereitet habe, dann das Ganze gehalten, dann hätte ich eigentlich lieber, sie würden nichts spenden. Und ich sage, ich schenke sie ihnen, oder? Weil das ist ja, jo.
Ist das Realität?
Also nein, es gibt auch, also jetzt muss ich schon sagen, es gibt natürlich auch Leute, die dann wirklich ganz toll die sagen, hey, was ist denn, was muss ich mir da so ein bisschen vorstellen? Dann sage ich, ja, man könnte ja zum Beispiel so sich überlegen, was würde ja Kirchensteuer zahlen, kosten, wenn ich Mitglied wäre. Und das ist in Basel-Stadt, glaube ich, 8% oder so von den Steuern, die man sonst zahlt. Jetzt könnt ihr euch doch das selber überlegen, oder? Anhand von eurem Einkommen, was euch das wert ist.
Ja, man könnte sich etwas Provokatives überlegt, weil eben der Niedergang ist offensichtlich. Ihr habt jedes Jahr Austritt, auch in diesem Jahr wieder. Und das führt auch dazu, dass es Kirchengebäude gibt, wo man eigentlich gar nicht weiss, was man damit machen soll. Und dann kommt oft irgendeine Umnutzung, da bist du auch in einem Projekt involviert gewesen. Aber es ist immer das Problem und es gibt dann auch eine Situation, dass man der Meinung ist, soll jetzt der Staat schauen. Ganz provokativ, müssen wir nicht einfach mal sagen, nein, jetzt reissen wir die Kirchen ab. Jetzt reissen wir sie ab, in der Hoffnung, das ist jetzt eine persönliche Meinung, dass es eine Debatte gibt, weil ich glaube, das Abreissen von einer Kirche, von einer bekannten Kirche, das wäre mal vielleicht so ein Moment, wo vielleicht eine Diskussion entstehen würde.
Das fände ich...
Wie findest du das?
Finde ich eine sehr gute Idee.
Nein, weil ich finde einfach, oder, es ist doch so ein bisschen, es ist wirklich so, es ist wirklich ähnlich wie bei den Medien. Ich habe wirklich die ganze Zeit Leute, die ich noch nie gehört habe, immer sagen, sie brauchen uns nicht. Und wenn es wichtig ist, dann brauchen sie die Medien. Dann sollen sie an die Pressekonferenz kommen, dann sollen wir rum sein. Aber eben, was ist der Gegenwert? Ich brauche ich ja eigentlich nicht. Das höre ich so oft.
Ja, jetzt ist das Problem, in Basel-Stadt wirst du glaube, keine Kirche finden, die nicht unter Denkmalschutz steht.
Also, ja, dann machen wir eine Ausnahme.
Ja, fangen wir mit dem Münster an.
Geht zu.
Genau, es ist zu. Denn das würde wahrscheinlich schon, das wäre dann vielleicht ein bisschen mal wie ein Weckruf. Oder dass Leute dann wirklich, dann würde man über das debattieren, brauchen also, wir das noch?
Oder, da bin ich bei der Basel-Zeitung gesehen, wo bekannt worden ist, dass Post, Hauptpost will zumachen. Mhm. Eine riesige Diskussion. Mhm. Dann habe ich mal gefragt in der Redaktion, ihr regt euch jetzt alle auf, aber wer von euch ist zuletzt in der Hauptpost gewesen? Niemals.
Ja.
Also, ja, wenn niemand kommt, dann braucht es ja auch nicht, dann kann man es einfach zumachen. Ja. Ich finde das so Widersprüche in der Gesellschaft. Und ich bin ziemlich sicher, wenn man würde sagen, weiß auch nicht, Elisabethenkirche oder andere Kirche, die sehr bekannt ist, die braucht es nicht mehr, will niemand mehr, wir reissen sie ab, mhm, oder Pauluskirche, dann würde es doch wahrscheinlich einen Aufschrei geben.
Ja.
Aber es kommt ja niemand.
Ja, es, eben die Kirche versucht dann halt die Gebäude zu verkaufen oder es gibt eine Umnutzung. Also da bin ich in Mögelambad am Allschwilerplatz bin ich mit engagiert jetzt in dem neuen Projekt, wo im ehemaligen Kirchenraum in das Vorstadttheater ist zum Beispiel und ein Quartierzentrum und ein Bistro und Stiftung Wiergarten für Menschen mit Demenz und noch zwei kleinere Institutionen. Super toll, die Mischung von kulturell und sozial. Und das Lustige ist, weil meine Frau und ich sind die Einzigen, die dort auf dem kleinen Campus, sage ich jetzt, weil es einen grossen Garten hat, noch im ehemaligen Pfarrhaus den wohnen. Ich bin selber nie dort Pfarrer gewesen, aber wir haben dort eine Wohnung. Bekommen durch das einen Haufen mit und ich finde, das ist ein sehr spannender Ort. Und das Interessante ist, dass auch von den Nutzer und Nutzerinnen jetzt von diesem Ökolombard meine Rolle als Pfarrer manchmal angesprochen wird. Also ich bin in der operativen Steuerungsgruppe von dem ganzen Projekt, bin dort drinnen der einzige Mann, das ist auch an sich auch sehr spannend, und bin aber nicht Chef, sondern ich bin der zulässt und nur denen etwas sagt, wenn es wirklich gefragt wird. Aber interessant finde ich, dass dann Menschen aus diesen Projekten trotzdem zwischendurch auf mich zukommen, auch mit zum Teil ganz anderem kulturellem und religiösem Hintergrund und mir fragen, du, könnte ich mal mit dir reden, ich habe da ein Problem. Das ist vielleicht zum Teil rein säkulare Seelsorge, aber da ist auch meine Erfahrung aus dem Industriepfarramt, irgendwann kommt dann jemand auch mit der Frage nach dem Glauben, was ihm jetzt das helfen könnte oder was denn meine Meinung zu etwas ist. Also das finde ich spannend. Ich glaube nach wie vor, dass das Interesse eigentlich da wäre. Aber es wird die allerwenigsten wollen das halt unterstützen durch eine regelmäßige Zahlung.
Verbindlichkeit.
Ja, Verbindlichkeit. Ja. Aber das haben ja das Problem haben eben auch die Medien. Das haben auch
die Vereine.
Auch die Vereine.
Viele, nicht alle.
Aber auch die Liga kämpfen ja zwischendurch um einen Nachwuchs. Halt alles, was dann auch noch irgendwo noch Engagement bedeutet. Wer will sich auch in Vereinen noch irgendwie in einen Vorstand reinwählen lassen?
Oder Militär will auch keinen machen.
Ja, klar.
Gut, das ist wahrscheinlich früher auch so gesehen, dass es einfach noch mehr Pflichtig gegeben hat, ja. Im Gefängnis gelandet sonst. Wohin führt das?
Ja, jetzt können wir sehr schwarze Szenarien malen. Das habe ich zwischendurch denke ich auch, es geht alles den Bach drauf. Aber das hilft ja auch gar niemandem. Und ich bin überzeugt, dass wir in einer Zeit leben, wo es ist sehr spannend, es ist ein Haufen auch sehr schwierig. Es ist, also wenn wir jetzt von Medien, aber vor allem von Nachrichten aus der ganzen Welt reden, das kann einem ja so zubetonieren und so, das erlebe ich auch im Gespräch mit vielen Leuten, wo dann nur noch schwarz sehen und auch wir alle Hoffnung aufgeben, jetzt in dieser Zeit auf Weihnachts- und Jahresende zu, wo alles immer früher noch dunkel ist, ist auch nicht meine Lieblingszeit, ist ganz klar. Also das spielt dann auch noch eine Rolle und Kälte und so weiter. Das kommt sicher alles da zusammen. Und trotzdem glaube ich, dass es Hoffnung gibt. Und ich meine jetzt nicht im Sinn von, ja nicht, einfach, wenn wir dann sterben, dann haben wir es dann im Himmel mal dafür alle schön, überhaupt nicht, sondern dass es da Hoffnung gibt, in dieser Welt, in meiner Umgebung, dass es darauf ankommt, dass ich da bin, dass es darauf ankommt, wem ich begegne, wie ich diesen Menschen begegne, ob ich offen bin für das, ob ich mich selber kann, immer wieder öffnen, auch ein Stück Verletzlichkeit zulassen, damit andere überhaupt an mich ankommen, mich auch durch Enttäuschungen nicht abhalten, davon es immer wieder zu probieren.
wir leben in einer unglaublich schnellen Zeit. Ich bin noch nicht so alt, einen grossen Vergleich habe ich noch nicht, ich bin 42. Aber es dunkt mich auch jetzt für mich selber, es ist also wirklich, alle zwei Monate kommt eine neue Technologie, du musst extrem aufpassen, dass du nichts verpasst. Es gibt x Kanäle, jetzt TikTok habe ich auch mal angefangen, mich reinzubringen. Meine Kinder wissen schon 10-mal mehr darüber, das ist logisch. Aber ich habe das Gefühl, das nehme ich so wahr, für viele ist es zu schnell. Ich weiß nicht, wie das früher war, ich habe in den 80er Jahren, das auch so wahrgenommen worden ist. Aber wir haben jetzt momentan mit der KI und all dem Zeug, das läuft, eine unglaubliche Beschleunigung. Ja. Du kannst eigentlich kaum mal sagen, jetzt kann ich etwas, kommst du als Nächste. Und das, was man dann vielleicht kann, ist noch nicht mal sicher, ob das Bestand hat. Darum wieder eine These. Ich habe das Gefühl, wir gehen automatisch zurück in eine Entschleunigung. Warum sage ich das auch? Ich merke, wir haben ja bei unserer Firma auch die Kleinbasenzeitung machen. Das sind 60 Seiten Lokaljournalismus auf Papier. Kommt einmal im Monat. Und das behandelt eigentlich einfach das Lokale. Wo eigentlich etwas sehr Integratives hat. Das schätzen die Leute unglaublich stark. Ja. Auch die jungen Leute. Und ich habe das Gefühl, das kommt wieder viel mehr zurück. Also meine Hoffnung, die ich eigentlich habe, ist, dass wir selber merken, mit dem ganzen Globalisierungszeug, wo da eben weltweit das alles läuft, warum müssen wir das alles auch noch wissen, macht viele Leute eigentlich eher fertig. Werden wir automatisch müssen langsamer werden. Wie siehst du das? Also das Pendel schlägt aus meiner Sicht, oder muss eigentlich zurückschlagen, weil so wie es jetzt ist, das hält schon gar nicht aus.
Nein, das verbraucht einem ungeheuer, das verbraucht einen Haufen Menschen, die Geschwindigkeit, dass sich immer wieder auf Neues einlassen müssen, wo man gar nicht, noch nicht damit kann umgehen kann. Ich meine, ich merke es ja, also ich sage es jetzt mal auch an mir selber, dass ich, wenn ich an einer Kasse anstand, in einem Lebensmittel oder Geschäft oder wo auch immer, und sehe, es sind 5 Leute vor mir, dass ich anfange, meine WhatsApp und meine Mails zu checken. Also ich halt, anstatt dass ich vielleicht zu dieser Frau vor mir oder dem Mann hinter mir irgendwie irgendeine freundliche Bemerkung mache oder was weiß ich, irgendetwas. Wenn ich selber die Beschleunigung habe angefangen zu integrieren und manchmal auch realisiert, das tut mir nicht gut. Ich muss jetzt mal wieder irgendwie oben abbremsen. Das geht mir auch so, aber das weiss ich schon, wo wir Kinder im Teenageralter hatten, habe ich ihnen 1-2 Filme, die ich als in ihrem Alter super gefunden habe, gezeigt. Und dann habe ich gedacht, die lange Schnitt, hey, das ist ja nicht zum Aushalten, da geht nichts
vor. Schau mal, Hitchcock.
Ja.
Geniale Filme, aber die Schnitte sind ewig.
Ja, genau. Also da hat sich auch in meiner eigenen, Konditionierung, hat sich einfach nochmal ganz viel verändert.
Ist es eine Frage vom Alter oder ist es eine Frage auch gesellschaftlich? Also auch in den Gesprächen, die du hast mit den Leuten als Pfarrer, ist das ein Wunsch, den die Leute haben, macht man sich etwas vor in unserer Gesellschaft, das Hyperschnelle, eben das Social Media, ich habe das gemacht, ich mache das, ich mache die grosse Karriere, ich habe einen neuen Job, ich bin hier in der Ferien gesehen, was auch immer, oder?
Ich denke, es ist sicher nicht nur eine Frage vom Alter. Also ich würde es mal sagen, meine Generation, wo vielleicht, sage jetzt mal, die glücklichste Generation überhaupt ist, was sie gegeben hat in der Schweiz, weil wir keinen Krieg miterlebt haben, bis heute. Also meine Eltern haben noch vom Krieg erzählt oder haben teilweise, meine Mutter, die als Schweizerin in München war während dem Zweiten Weltkrieg, die hat das miterlebt. Das ist eine Erfahrung, die uns völlig fehlt. Wir haben eigentlich immer alles bekommen, mehr oder weniger, wo wir haben wollen und wir haben dann auch all die neuen Angebote immer wieder können aufnehmen können. Viele, es stimmt nie für alle, weil es auch Leute gibt, die auch heute noch armutsbetroffen sind und völlig nicht können teilnehmen am kulturellen Leben, am gesellschaftlichen Leben oder sich einfach schämen für ihre Armut. Aber ich denke jetzt, die grosse Mehrheit hätte ja die Gelegenheit, selber zu bestimmen und zu sagen, ich fahre jetzt runter. Ich nehme mir einen Tag oder einen halben Tag in der Woche, wo ich nur gehen spazieren oder im Wald. Es muss ja nicht immer auf der höchsten Gipfel laufen sein und ich kann ja mein Handy auch mal auf dem Sack lassen, damit es Schritt zählt, aber nicht ständig alles aufnehmen, was ich gerade sehe und dann wieder irgendwo posten, sondern das für mich selber nehmen oder mit jemandem zusammen. Ich habe zum Beispiel während Corona habe ich die Erfahrung gemacht, dass irgendwann haben ja alle genug gehabt von diesen Zoom-Sitzungen.
Ja, fürchterlich.
Furchtbar. Und dann habe ich angefangen, so Ich habe es dann Distanzspaziergang genannt, also dass man dann so im 1,50 Meter Abstand voneinander sind wir irgendwo gelaufen mit Menschen, die gesagt haben, das würde mir jetzt wahnsinnig gut tun. Oder Menschen, die ich einfach gesagt habe, du, ich habe die Idee, würdest du mich mal begleiten, wenn wir das mal machen? Und das ist unglaublich gut angekommen. Zum Teil mache ich das heute noch, wenn es irgendwie vom Wetter her machbar ist. Weil auch das gemeinsame Spazieren, sagen Sie mal, es soll eben nicht irgendwie ein Rennen sein, wo wieder dann irgendeine Leistung ist, sondern einfach das sich bewegen beim Gespräch, kann man mal etwas ganz anderes auslösen.
Also eigentlich geht es schon in die Richtung, wenn man es anschaut, sogenannte Work-Life-Balance, ich finde es zwar ein Unwort, es regt mich auf, es kommt die ganze Zeit. Aber das drückt es ja eigentlich aus. Nur das Problem an dem ist, dass ich jetzt eben als Arbeitgeber sagen muss, da hat es natürlich zum Teil Anspruchshaltung, denn, wo du musst sagen, so kannst du eine Firma nicht mehr führen. Also wenn jemand einfach 11 Wochen Ferien hat, es gibt so Firmen, die das anbieten, Konzern, dann geht es ja dann auch nicht mehr. Ich meine es mehr im Alltag rein. Es gilt auch wieder für unseren Medienbereich, das schnell, schnell, schnell Schlagzeilen. Das versuchen wir möglichst zu verhindern bei Prime News. Mir nervt das richtig. Weil es einfach nichts bringt. Der Mehrwert ist nicht da. Also du musst einen Artikel rausknallen, damit du der Schnellste bist. Hast vielleicht den, der drin vorkommt, gar nicht erreicht. Dann heisst es, irgendwie Update folgt. Ja. Am Schluss sagt dann vielleicht der, wenn du ihn erreichst, ja, nein, das ist gar nicht so. Und dann? Also, das hat einen Knalleffekt.
Ja.
Und ist meine Meinung, ich versuche wie so eine Lösung zu finden, dass das nicht nötig ist.
Ja.
Weil ich glaube nicht, dass es viel bringt. Aber auf der anderen Seite musst du es irgendwo auch machen. Sonst findest du nicht mehr statt. Und genau das Gleiche, denke ich, ist so ein bisschen die Herausforderung für die Kirche.
Ja, wir müssten vielleicht auch Live-Ticker machen aus dem Gottesdienst.
Mach's mal.
Die
wir kommen mal.
Jetzt spielt die Orgel ein Stück aus dem 17. Jahrhundert. Ja, jo. Ja, bei gewissen Sachen finde ich, können wir schneller sein, können wir offener sein und auf der anderen Seite. Ich habe zum Beispiel vor der Sommerferien kommt ein ehemaliger Konfirmand von mir, der geschäftlich sehr erfolgreich ist, viele Startups gegründet, gut hat können verkaufen. Kommt, hat sich angemeldet, gefragt, ob wir können, einen Kaffee zusammen trinken und dann kommt er mit der Frage an mich. Einerseits, was macht die Kirche für die Umwelt? Also gibt es da Sachen, da habe ich ein bisschen Auskunft geben. Aber das Zweite, was mich dann noch viel mehr interessiert hat, war, er habe Freunde, also einen Freundeskreis, die seien alle irgendwo verorten sich im Zen-Buddhismus. Jetzt war seine Frage, muss ich das auch machen, wenn ich zur Ruhe komme, oder kann mir da, die christliche Tradition auch etwas anbieten. Das hat dann drin gipfelt, dass ich spontan auf seine Einladung eine Art Retreaten mitgegangen bin, irgendwo in Südfrankreich, wo eben vor allem Menschen, die sich im Zen-Buddhismus zugehörig fühlen. Und ich habe gedacht, da lehre ich jetzt ganz viel. Ich habe ein paar Sachen gelernt, aber es war auch sehr anstrengend, weil ich bin der Exot war. Nein, alle wollen mit mir reden über den christlichen Glauben, was ich auch sehr lustig gefunden habe. Aber ich habe dort so ein paar Sachen mitbekommen, also zum Beispiel, dass man vor einer Sitzung oder am Anfang von einer Sitzung einfach eine Minute still ist. Unglaublich, wie das, und ich bei mir selber schaue, wo komme ich eigentlich her, was treibt mich jetzt gerade emotional um, damit ich das nachher dann nicht alles so klatsch in die Sitzung reinbringe und die anderen dann zum Beispiel gar nicht rauskommen. Dann kann man nachher, wenn man will, kann man ganz kurz sagen, da und da bin ich jetzt gerade, oder ich komme jetzt gerade aus einem schwierigen Gespräch, oder habe vorher etwas Schlimmes gesehen, oder irgendetwas, und dann wissen die anderen das, ich habe das können sagen, und dann ist vielleicht, muss ich auch nicht erklären, wo mich jetzt heute, oder ich habe Kopfweh, dann muss ich nicht so wahnsinnig, wenn die anderen sich nicht so wahnsinnig Gedanken machen, wo mich jetzt irgendwie vielleicht sehr streng oder ernst reinschaue. Oder ich merke auch, ich bin ganz verspannt, oder ich schnaufe ganz hektisch, oder was weiß ich. Ich kann mal ganz bewusst versuchen, ein paar Mal tief einzuschnaufen und auszuschnaufen. Und das ist ja verblüffend, wie so eigentlich so ganz einfache Sachen etwas können bewirken.
Das ist das Führerbier mit dem Martin Dürr. Wir reden über Gott und die Welt, Verbindlichkeit, Unverbindlichkeit, Themen, die uns beschäftigen. Wir sind langsam am Schluss von der Sendung. Eine ganz wichtige Frage möchte ich dir stellen. Würdest du heute nochmal den Weg einschlagen als Pfarrer? Empfiehlst du das, dass man Pfarrer wird? Kannst du dir das heute vorstellen, dass nochmal, könntest du das nochmal 40 Jahre machen in dieser Zeit, wo ja relativ unklar ist, wie es weitergeht?
Also für mich selber kann ich sagen, ich glaube, ich bin der tiefen Überzeugung, das ist nicht nur jetzt mein eigenes Gefühl, das ist auch die überwiegende Anzahl der Feedbacks, dass ich am richtigen Ort gelandet bin. Und also wenn ich es jetzt ganz brandiert ausdrücke, dann habe nicht ich den Beruf gewählt, sondern auf eine Art hat der Beruf mich gewählt. Das hat biografische Gründe auch. Ich bin in den Teenagerjahren de facto ohne Vater aufgewachsen, weil der von der chemischen, damals wie man gesagt hat, versetzt worden ist auf England. Ich habe dann über einen Freund, der Pfarrsohn war, Anschluss an eine Pfarrersfamilie in Riechendorf bekommen, wo einfach so ein anderes Modell war, wo man können, einfach, wenn man dort war, hat es um 4 Uhr einen Tee gegeben und dann sind auch die Eltern gekommen und man hat zusammen Tee getrunken und Sprüche gemacht und es war sehr lustig. Und es hat einem niemand komisch angeschaut, wenn man von außen ist. Bei meinem Vater habe ich gefühlt, wenn er überhaupt da war, dass ich 4 Wochen vorher einen schriftlichen Antrag machen musste, dass ich einen Kollegen einlade. Weil er natürlich so unter Dampf war im Beruf, dass wenn er dann daheim kam, ist, einfach das nicht vertreibt hat, wenn noch irgendjemand anders da war. Jetzt, also, damit meine ich, ich habe das Bild gehabt, aber ich habe eigentlich noch lange gemeint, ich würde Lehrer werden, oft weil ich das gesagt habe, seitdem ich Primarschüler war. Und habe dann angefangen, Englisch und Geschichte und Musik zu studieren. Und erst dann, nach 3 Semestern, als ich mehr im Unikäfer gesessen bin, dann einmal gemerkt, hey, ich brauche jetzt eine Motivation. Was will ich eigentlich werden? Und dann war das Bild natürlich sehr stark. Ja.
Lehrer wird es in 30 Jahren sicher noch brauchen und geben. Fahrer wird es auch noch brauchen. Aber gibt es denn noch Fahrer? Das ist ja die Frage, ob jemand diesen Weg einschlagen soll. Also würdest du jemandem das heute noch empfehlen?
Ich würde das, wenn ich, also ich kann es nicht generell allen Leuten sagen, wird das, aber es gibt Menschen, die mir das auch schon gefragt haben und ich gesagt habe, ich sehe dich in dem. Es hat auch schon sehr junge Menschen gegeben, die mich gefragt haben, wo ich dann gesagt habe, mach doch zuerst mal noch etwas anderes. Damit du nicht direkt von der Matur gewissermaßen in die theologische Fakultät gehst und dann nachher nach 5 Jahren oder so, ich sage jetzt mal ein bisschen böse, auf die Welt losgelassen wirst, ohne dass du eigentlich je irgendetwas Richtiges geschafft hast oder erlebt hast. Das würde ich jemandem empfehlen. Aber es gibt ganz sicher Leute, wo das könnten. Ich meine, es gibt so ein paar, sage ich so ein paar Parameter oder Begabung, die man muss haben. Man muss können zuhören, man muss können kommunizieren. Das finde ich ganz wichtig. Man muss ein Gespür haben für Menschen und man muss sie gerne haben.
Aber ein bisschen böse gefragt, was ist denn die Perspektive, wo mir die Kirche, egal welche jetzt, als Arbeitgeber kann bieten kann? Auf die nächsten 20, 30 Jahre, das ist ja ein Lebensjob.
Ja, was kann sie bieten? Ich meine, was halt spannend ist, dass es ein Beruf ist, der so vielseitig ist. Also für Leute, die jetzt sagen, ich brauche einfach einen 9-to-5-Job, ist es sicher nicht ideal. Es braucht ein grösseres Commitment. Man muss bereit sein, auch in seiner Freizeit, das ist auch ein grosses Thema mit Abgrenzung und weiss ich was, aber es gibt eigentlich nicht den Moment, wo es gibt schon den Moment, wo ich mal kann sagen, jetzt gehe ich fort, jetzt bin ich echt nicht da. Aber sonst eigentlich kann man bei mir rufen, wenn irgendetwas ist oder heute über andere Kanäle mich in der Regel erreichen. Aber die Vielfalt und das Privileg, mit Menschen in einem Dialog zu stehen, mit unterschiedlichsten, das ist etwas, das finde ich unbezahlbar. Und wenn ich nebendran, solange es noch Geld gibt, damit ich kann meine Familie und mich selber ernähren kann, finde ich, ist das... Ja, also auch ein Pfarrer muss dann noch etwas essen, klar. Aber so weit sind wir ja noch nicht, oder? Dass das nicht mehr möglich wäre.
Gut. Martin, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier in dieser Sendung im Führerbier unser Gast gewesen bist. Ich wünsche dir ganz eine gute Advents- und Weihnachtszeit.
Das wünsche ich dir auch, Christian. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Und ich schätze es, dass wir so offen und inspirierend haben können reden. Das sind genau Gäste, die wir uns freuen, wenn wir sie im Führerbier haben. Und ich hoffe, ich werde nachher nicht durch die ganze Stadt geschleift, weil ich provokativ die Fragen rumgestellt habe, ob ich mal einfach eine Kirche abrissen sollte, damit die Debatte entsteht.
Sonst kannst du gerne zu mir in die Seelsorge
kommen. Das war es vom Führerbier. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich verweise gerne darauf, dass Sie den Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen abonnieren können. Das ist kostenlos möglich. Und falls ihr Lust und Freude an unabhängigen Basel-Lokalmedien habt, empfehle ich euch, macht doch ein Prime News-Abo. Halt euch fest, es ist mega teuer. Es kostet 59,90 Franken im Jahr. Also eine absolute Abzockerei. Nein, ernsthaft, würde uns sehr freuen. Und damit sind wir am Schluss von dieser Sendung. Weiterhin einen schönen Tag, einen schönen Abend. Auf Wiederhören.
Führerbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.